Als HSE-Experte, besser mit Führungskräften zusammenzuarbeiten, dafür gibt's keine Patentrezepte. Aber es gibt Praxiserfahrungen und Erlebnisse, in denen eine ganze Menge Zutaten drinstecken. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Dominik Rahner genau über solch eine Erfahrung. Und du erfährst, wie er es geschafft hat, in der Zusammenarbeit mit HR die Führungskräfte mehr mit ins Boot zu holen und was er persönlich aus dieser Zusammenarbeit mitgenommen hat. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und ach so's mit dieser Episode. Herzlich willkommen, lieber Dominik Rahner, in meinem Podcast. Du bist heute das zweite Mal hier. Ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen hier.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Susanne. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Das letzte Mal hat mir schon sehr großen Spaß gemacht und freue mich wieder auf die heutige Episode.
Wir haben ja auch so ein bisschen schon vorbereitet, worüber wir sprechen können. Aber bevor wir richtig ins Thema einsteigen, kommt ja immer so der Teil, wo unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erfahren, mit wem rede ich ja eigentlich. Stell dich doch mal kurz vor. Wer ist Dominik Rahner?
Ja, sehr gerne. Ist eine sehr gute Frage. Wer bin ich? Aktuell bin ich im regionalen EHS-Management tätig. Das heißt, ich habe ganz normales Fachkraft für Arbeitssicherheit in Deutschland angefangen. Irgendwann kamen dann auch noch die Aufgaben von Gesundheit und Umwelt mit dazu. Das sogenannte EHS-Management, wie es dann in den meisten Unternehmen genannt wird. Und bin jetzt quasi da eins drüber in der regionalen Verantwortung. Habe es vor kurzem noch die Länder Deutschland, Schweiz und Frankreich für mein Unternehmen verantwortet. Und habe jetzt Frankreich abgegeben. Bin quasi nur noch für Deutschland und die Schweiz zuständig. Ja, und habe dort Werke, in denen ganz normale EHS-Manager sitzen. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr direkt im Arbeiten in der Fläche, im operativen Arbeiten, sondern mehr in dem strategischen, unterstützenden Teil tätig. Und muss da jetzt meine EHS-Manager und natürlich das Länderführungsteam, das europäische Führungsteam dazu bewegen, die richtigen Initiativen anzustoßen, die richtigen Aktionen für die Zukunft zu planen, entsprechende Budgets bereitzustellen, damit wir dann auf unser ultimatives Ziel keine Unfälle mehr hinarbeiten können. Mhm. Ich gebe auch zu, Fokus ist ganz klar immer noch die Sicherheit und Gesundheitsschutz und Umwelt kommen mit dazu, aber der brachiale Fokus momentan nach wie vor noch Arbeitssicherheit.
Mhm. Und Unfallminimierung, ne?
Genau.
Ja, du hast gerade von einem Team gesprochen. Hast du über den regionalen Managern nochmal ein Extra-Team irgendwie zentral oder wie wird das gesteuert?
Ja, also unser Unternehmen ist ein amerikanisches Unternehmen. Das heißt, der Hauptsitz ist in Amerika. Mhm. Dort haben wir einen Gesamtverantwortlichen für den Bereich EHS. Und der hat ein kleines Team, mit dem er dann die globalen Standards schreibt, die globalen Programme versucht zu entwickeln und auszurollen, die dann für das Gesamtunternehmen gelten. Das heißt, man befindet sich immer so ein bisschen in dieser Spannungskurve. Ich habe Länderrecht, ich habe auch Wunsch vom Unternehmen, meist ein bisschen durch Amerika geprägt. Und das dann in Einklang zu bringen und eben kein Parallelmanagement aufzubauen. Das ist die größte Herausforderung. Und dann haben wir für Europa unser Team. Das heißt, mein Chef ist der EHSler für Gesamteuropa. Und ich habe Kollegen, die dann für Tschechien, Ungarn, Österreich, Finnland, Schweden, Lettland, Estland, Dänemark, ich habe bestimmt noch irgendein Land, UK und eben Frankreich verantwortlich sind. Und ja, wir versuchen dann auf der einen Seite natürlich, was global gefordert wird, aber auf der anderen Seite natürlich auch, was wir in Europa sehen, was dort fehlt, zusammenzuführen und dann als Gesamtstrategie für Europa in den einzelnen Werken auszurollen.
Okay.
Im Zuge dessen haben wir, also arbeiten wir halt mit allen Bereichen zusammen, ob das jetzt Qualität ist, ob das Verbesserungswesen ist, aber natürlich auch die operative Linie und müssen uns da auf der einen Seite immer wieder Unterstützer holen, auf der anderen Seite immer wieder Leute davon überzeugen, dass Budget da ist, dass entsprechend Geld in die Hand genommen wird und wir da Verbesserungen vorantreiben und natürlich Unfallzahlen reduzieren, aber auch das Thema Umwelt schauen, dass wir keine Umweltverschmutzung in den Werken machen, dass wir die Regularien der Länder einhalten. Ist immer mal wieder sehr spannend und es gibt viele Spannungsfelder, wo man dann Mediator und Vermittler spielen muss.
Ah, okay. Interessante Rolle. Vermittler oder Mediator zwischen? Gibt es da zwei große Pole, mal abgesehen davon, dass es unendlich viele kleine gibt?
Der große Pol ist natürlich immer das Thema monetär, also Budget und aber auch Effizienz. Ja. Das heißt, alles, was wir machen, soll natürlich auch dem Unternehmen dienen, auch wenn es vielleicht kurzfristig mal die Produktivität einschränken könnte oder verringern könnte oder wenn es kurzfristig vielleicht den Gewinn etwas schmälert, weil wir eben 100.000 Euro für irgendwelche sicherheitstechnischen Anlagen wollen, aber immer mit dem Ziel, Unfälle zu vermeiden, Unfälle zu verhindern, die ja das Unternehmen auch Geld kosten. Und auch wenn es ein bisschen verpönt ist in dem Bereich, müssen wir einfach darüber reden, dass durch das Verhindern von Unfällen entgehen wir als Unternehmen Strafen, entgehen wir als Unternehmen Arbeitszeitausfällen und natürlich, wir müssen keine neuen Leute anlernen. Während der Krankenzeit muss irgendjemand die Vertretung machen. Ja. Und die Argumentation ist dann natürlich ganz klar, okay, wir können das verhindern und geben dann dafür Geld aus, um im Nachgang eben nicht mehr Geld ausgeben zu müssen.
Ja, da haben die Umweltschützer einen echten Nachteil. Da sind die Effekte nicht immer so schön darzustellen. Ich meine, bis es tatsächlich da zu hohen Geldstrafen kommt, das dauert dann eher. Und insofern ist Arbeitssicherheit dann ein Feld, was besser greifbar ist. Auch Krankenstand und Unfallstatistik und Ausfallzahlen, Ausfalltage und so weiter. Das lässt sich alles sehr schön darstellen.
Absolut.
Mediation zwischen den Welten. Gibt es denn da noch andere Felder, wo du das Gefühl hast, du medierst, du vermittelst?
Ja gut, wir müssen natürlich auch Wissen vermitteln. Einer der Aufträge ist ja die Beratung, innerhalb der Beratung dann die Wissensvermittlung. Da eben den Führungskräften einmal zu verstehen geben, was ist denn ihre Rolle, was ist ihre Verantwortung, wie können sie vielleicht auch noch an die Sache herangehen, um ihren Mitarbeitern das besser verständlich zu machen.
Ja.
Das ist eine der großen Felder. Und dann natürlich das Thema Mitarbeiter, englischen Awareness. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich immer wieder englische Worte einschmeiße. Das amerikanische Unternehmen hat mich echt versaut.
Okay, dann musst du dir gefallen lassen, wenn ich dich bitte, es zu übersetzen. Was meinst du mit Awareness?
Sehr gerne, sehr gerne. Also das Verständnis der Mitarbeiter für die Arbeitssicherheit, dass sie verstehen, worum es da geht, warum sie teil sind. Und natürlich nur, wenn sie auf sich selbst und auf ihre Kollegen aufpassen, kann das Ganze funktionieren. Und das ist häufig schwer, weil die Leute nicht unbedingt immer ihre Rolle drin verstehen. Die wollen manchmal einfach auf die Arbeit kommen, ihre Arbeit machen und danach wieder nach Hause gehen. Andere wollen möglichst effizient sein. Das heißt, da stört die Arbeitssicherheit dann in ihrer Welt der Produktivität. Wieder andere sind sehr, sehr vorsichtig, vielleicht sogar hier und da übervorsichtig und machen dann ihre Kollegen wieder verrückt. Und dann einen Ausgleich zu schaffen, ja, ist immer schwer und hängt ganz, ganz stark an der Kultur der Länder, der Regionen der Länder und natürlich des Vorwissens. Wo kommt der Mitarbeiter her? Was hat er schon erlebt? Was hat er schon gesehen? Ab. Und das so ein bisschen zu nivellieren und da eine Kultur herzustellen, dass alle Leute auf einem mehr oder weniger gleichen Niveau arbeiten und denken, auch eine extrem große Herausforderung.
Okay, du hast mir jetzt schon mehrfach dieses Stichwort Kultur vor die Füße geworfen. Jetzt muss ich da drauf einsteigen. Du hast mir jetzt schon die Brücke gebaut. Es ist ja immer ein spannendes Thema Kultur. Wir haben uns beim letzten Gespräch, bei unserem letzten Zusammentreffen auch über Behavior-Based Safety unterhalten. Das ist ja auch ein Stückchen Kulturwandel. Kultur wird immer größer als Thema einer Arbeitssicherheit. Es ist schon alt. In der Qualität gibt es jetzt eine neue Norm, wo es noch mal wichtiger wird. Und viele Fachkräfte im Managementsystem haben inzwischen auch verstanden, dass es diese Welt der ungeschriebenen Gesetze gibt. Und dass es gut ist, darauf auch ein Stück zu gucken und die Dynamiken zu verstehen, die da sind. Kultur ist ja aber was, was im Grunde nicht nur von den Fachkräften getragen oder sogar gemacht wird. Und da gibt es halt noch ein paar andere Menschen in Unternehmen. Die Mitarbeitenden hast du gerade schon angesprochen. Und die Führungskräfte sind ja auch ganz, ganz wichtige, wie soll ich sagen, Indikatoren und auch Treiber von Kultur. Und was ich jetzt besonders spannend finde, ist, dass du tatsächlich auch geschafft hast, da jetzt mit einem ganz spannenden Projekt die Führungskräfte auch direkt anzusprechen. Und du bist da einen Weg gegangen, der in anderen Podcasts auch schon erwähnt wurde, nämlich kürzlich auch zur psychologischen Sicherheit, wo Karin nochmal ganz deutlich gesagt hat, geht als Fachkräfte auch auf HR zu, weil das sind die, die in den Bereichen auch wirksam werden und mit denen ihr euch verbünden könnt. Und du hast es sozusagen geschafft. Vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Was war denn da überhaupt der Anlass, mit HR zusammenzutreffen und da was auf die Beine zu stellen?
Ja, also ich musste mich tatsächlich selber dann nochmal so im vor unserem Gespräch daran erinnern, wie hat denn das alles angefangen? Mhm. Und es startete alles damit, dass unser Unternehmen an der Kultur arbeiten wollte. Und um an der Kultur zu arbeiten, wollte das Unternehmen nochmal das Thema Werte und Verhaltensweisen für Führungskräfte, aber auch für Direktoren und für Mitarbeiter ausrollen. Mhm. Und hat im Zuge dessen eine Schulung erstellt, wo den Mitarbeitern, also drei Hierarchieebenen, Mitarbeiter, Führungskraft und Direktorenebene, nochmal aufgezeigt werden sollte, okay, was sind denn die Werte unseres Unternehmens? Also was muss ich leben, wenn ich in diesem Unternehmen bin? Ja. Aber Werte werden ja immer ganz anders interpretiert. Jeder hat seine eigene Vorstellung davon. Das heißt, in dem Fall hat das Unternehmen gesagt, okay, wir fügen jedem Wert auch nochmal Verhaltensweisen hinzu, die wir sehen möchten, die man sehen kann, um den Leuten es zu vereinfachen. Einmal zu vereinfachen, zu verstehen, was steht denn hinter diesem Wert, aber auch um den Führungskräften die Möglichkeit zu geben, die Boni, die Zielvereinbarungen, Zielvorgaben eben anhand dieser Verhaltensweisen festzumachen und dann zu sagen, okay, wir würden gerne mehr sehen, dass du XYZ tust. Und wenn du das tust, dann sagen wir, du hast dich nach diesem Wert verhalten und damit deine Zielvorgabe erfüllt. Und natürlich war der erste Wert amerikanisches Unternehmen. Wir achten auf Sicherheit oder wir arbeiten sicher und wir lassen keine Kompromisse im Bereich Arbeitssicherheit geschehen. Und im Zuge dessen habe ich dann mit HR zusammengearbeitet, um diese Werte zu schulen. Wir sind rausgegangen in die Werke und haben dem gesamten Management-Team quasi diese Werte mit Verhaltensweisen geschult. Wir haben uns da ein bisschen abgewechselt und dabei gemerkt, das funktioniert eigentlich echt gut. Haben aber auch gemerkt, dass wir gerade im Bereich Führungskräfte, die sind leider nicht da gewesen, wo wir sie gerne gehabt hätten. Sagen wir es mal so, einen Schulungsbedarf aufgedeckt haben. Und da kam es, dass ich dann mit HR angefangen habe, über die Möglichkeit von Schulungen nachzudenken. Wir hatten ein Schulungsprogramm, das tatsächlich auch Arbeitssicherheit oder das Thema EHS beinhaltete, was ein schönes, praktisches Thema ist, um die Schulungsinhalte dann auch ins Erleben zu bringen.
Ja.
Und da habe ich mich dann angeschlossen am Anfang nur für den EHS-Part. Und wir sind dann während der Schulung drauf gekommen, dass wir als Team sehr gut harmonieren. Wir sind charakterlich ein bisschen unterschiedlich und somit die breitere Masse besser ansprechen können. Und dann habe ich auch angefangen, andere Teile als den EHS-Part mit zu übernehmen. Und daraus hat sich dann eine Kooperation entwickelt. Und wir waren dann in Zentraleuropa unterwegs, deutschsprachiger Raum. Und dann hatte ich das Vergnügen, letztes Jahr 120 Führungskräfte zu schulen, zusammen mit meiner Kollegin aus dem Bereich Talent Development, also Talententwicklung, also Fortbildung, Schulung. Und das war gut. Das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Nochmal so für mein Verständnis. Also du hast angefangen auf der Management-Ebene, ziemlich hoch in der Hierarchie.
Genau.
Und ging es dann über mehrere Stufen oder an welcher Stelle habt ihr gemerkt, also die Führungskräfte, auch die näher an der Operative sind, können noch mehr gebrauchen?
Also traurigerweise muss ich gestehen, haben wir schnell gemerkt, dass insgesamt einfach die Führung, die Organisation nach Hilfe schreit, was das angeht.
Ja.
Wie rede ich mit Mitarbeitern? Wie beeinflusse ich Mitarbeiter? Ganz simple Sachen. Wie führe ich denn ein Gespräch über Zielvorgaben? Wie führe ich denn ein Gespräch, wenn Mitarbeiter ihre Zielvorgaben nicht erreichen, wenn Mitarbeiter sich anders verhalten, als wir es uns von ihnen wünschen?
Mhm.
Und ja, auch das Thema Lob, Anerkennung. Also wir haben dann immer gefragt, okay, inwiefern werdet ihr denn von euren Führungskräften gelobt? Wann hat denn das letzte Mal eure Führungskraft gesagt, hey, das habt ihr echt gut gemacht?
Ja.
Und ich habe bis jetzt kein Standort, also ist auch aus anderen Unternehmen getroffen, wo irgendjemand gesagt hat, ja, also Lob ist super. Kriege ich regelmäßig, weil ich immer super Sachen mache und mein Vorgesetzter kennt das auch immer an.
Ja.
Sondern es war eher ein schwieriges Thema. Hat bestimmt auch kulturell zu tun.
Mhm.
Gerade in Deutschland und in Österreich ist man, was Lob angeht, ein bisschen sparsamer. In Amerika läuft es anders.
Mhm.
Aber ja, auch das ist ein Indikator gewesen für Führungskräfte, zu sagen, wie motiviere ich denn Mitarbeiter?
Mhm.
Ist es immer monetär? Wir halten immer die Hand auf, gib mir mehr Geld. Ist es wirklich motivierend?
Mhm.
Führt es dazu, dass ich aus mir herauskomme und das Beste, also diese 110% für mein Unternehmen gebe?
Mhm.
Oder ist es eben nicht das Geld, sondern sind es die kleinen Dinge wie das Gefühl, zu einem Team zu gehören, das Gefühl, das Richtige zu tun, das Gefühl, meinen Vorgesetzten zu unterstützen, gesehen zu werden, anerkannt zu werden für das, was ich tue?
Mhm.
Und diese ganzen Soft Skills, fällt mir gerade kein guter deutscher Begriff für ein, die sind halt bei vielen, vielen nicht so entwickelt, wie sie hätte sein sollen, / können.
Okay, das heißt, ihr habt im Grunde im Zuge dieses Projekts nochmal mehr aufgedeckt, dass es vielen Führungskräften einfach an Führungsfähigkeiten, Führungswissen, auch Kommunikationswissen fehlt, um Menschen zu führen auf eine gute Art und Weise, um sie zu führen und zu motivieren.
Genau, und das ist halt nicht nur ganz unten so, das ist teilweise auch im mittleren Management so. Aber man hat natürlich gemerkt, dass die Leute gerade auf der Ebene von Teamleitern, Abteilungsleitern da die größten Herausforderungen haben, die größten Probleme haben, das im täglichen Tun umzusetzen.
Mhm.
Und damit war klar, wir müssen das ganze Management-Team in den Werken schulen.
Mhm.
Teilweise sogar das europäische Management-Team, wobei da war ich dann nicht dabei. Das hat dann ein englischsprachiger Kollege gemacht.
Mhm.
Weil auch da habe ich schnell gemerkt, bin im Business Englisch mittlerweile bewandert. Ich gebe auch Trainings oder Meetings auf Englisch.
Mhm.
Aber diese wirkliche Überzeugungskraft, diese emotionale Verbundenheit, die man bei Themen wie Vertrauen, wie Ansprache, wie, also bei allem, wo die Leute was mitnehmen sollen, braucht, die kann ich im Englischen nicht rüberbringen. Da ist meine Stärke im Deutschen, da kann ich die Leute mitnehmen und somit habe ich mich dann auf den deutschsprachigen Bereich begrenzt.
Ja, es ist ja so, Kommunikation läuft nicht nur über die Worte, sondern halt auch über andere Kanäle, unter anderem die Stimme dann auch. Was habt ihr denn jetzt, um mal ein bisschen konkreter zu werden und sich das auch konkreter vorstellen zu können, was genau habt ihr eigentlich in den Workshops gemacht, um denen dann diese Themen nahezubringen und sie im Zweifel auch mal in den Spiegel gucken zu lassen?
Also wir haben angefangen mit 3-Tages-Workshops. Tatsächlich hat uns unsere Organisation 3 Tage mit den Führungskräften gegeben.
Wow.
Das Ganze fing an mit einem Part Kenne dich selbst. Klassisches Persönlichkeitsanalyse, damit die Führungskräfte mal sehen, okay, wie bin ich denn drauf? Wie wirke ich denn auf andere? Mhm. Wie sind meine Kollegen drauf? Wie kann ich mit denen besser oder schlechter interagieren? Und dann sind wir eingestiegen eben in das Thema Kommunikation. Wie kommuniziere ich mit Menschen? Wie führe ich denn Gespräche in der Theorie, aber auch in der Praxis? Feedbackgespräche, schwierige Gespräche. Wir haben ihnen Gesprächsplaner an die Hand gegeben. Wir haben dann weiter mit Rollenspielen gearbeitet, sodass sie auch mal schwierige Gespräche führen mussten. Mhm. Also eine bunte Mischung. Wie gebe ich denn gut Feedback? Vor allem halt auch Feedback, das der andere annimmt.
Ja.
Wir haben versucht, so ein bisschen ihnen zu verstehen zu geben, dass halt nicht jeder Mensch gleich ist, die Menschen unterschiedlich behandelt werden müssen.
Mhm.
Da natürlich auch nochmal das Thema psychologische Sicherheit. Hattest du ja auch schon Podcasts drüber, wie schaffe ich denn psychologische Sicherheit, damit sich die Menschen überhaupt öffnen, damit die Menschen überhaupt bereit sind, mit mir zu reden. Und auch dann das Thema, wie motiviere ich? Also welche Motivationen kann ich denn abseits vom Geld geben, damit die Leute gerne zur Arbeit kommen und gerne auf das hören. Aber auch so typische Sachen wie, was ist denn dieses Thema Vorbildfunktion? Und das hatte mich tatsächlich geschockt, wo eine Führungskraft zu mir gesagt hat, er sieht das nicht so. Er ist nicht der Meinung, dass er ein Vorbild ist und er ist nicht der Meinung, dass nur weil er etwas tut, seine Mitarbeiter ihm sich das abschauen. Weil er selber hätte nie auf seinen Vorgesetzten geguckt und ihm wäre immer egal gewesen, was sein Vorgesetzter macht. Und an dem Punkt, ja, hat es dann so Klick gemacht, wo, okay, das geht nicht. Also wie kann eine Führungskraft denn ihre Rolle als Vorbild nicht verstehen und nicht wahrnehmen und welchen Einfluss sie denn hat als Multiplikator auf die Leute, die sie führt und für die sie verantwortlich ist.
Ja, oh, das ist ja interessant. Wie seid ihr mit dem ins Gespräch gegangen?
Naja, wir haben versucht, ihm das in der Theorie zu erklären. Wir haben versucht, ihm Beispiele dafür zu geben, wie das ist, wo das ist, woher das kommt. Natürlich auch ganz klar mit dem Thema, okay, wenn ich Verhalten sehe und nicht interagiere, dann lasse ich das zu, dann wird das okay, wird das geduldet. Und wenn ich nicht konsistent bin, dann auch versucht, so ein bisschen am Thema Erziehung für Kinder verständlich zu machen, auch wenn der Vergleich nicht immer 100% passt. Aber auch da haben wir diese Themen mit, wenn ich nicht konsequent bin, wenn ich Regeln nicht konsequent durchsetze und immer wieder aufweiche, dann ja, haben die Kinder halt auch keinen Halt und die probieren das Beste für sich rauszuholen, so wie der Mitarbeiter natürlich auch.
Ja.
Wenn er merkt, er kann etwas, der Chef lässt es ihm durchgehen, im schlimmsten Fall halt auch fängt da das auszunutzen und weiterzumachen. Nicht jeder, aber es gibt halt die Leute, die ganz klare Grenzen brauchen.
Ja.
Dann gibt es wieder die Leute, die sind von sich aus motiviert. Mit denen muss ich eigentlich nicht viel machen. Die laufen fast von alleine. Da muss ich nur gucken, dass sie nicht demotiviert werden.
Ja.
Aber ja, das war eine schwere Geburt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich versuche gerade so ein bisschen mitzulernen, ne? Mitzudenken, ja. Mitzulernen. Vorbild ist für mich jemand, der nicht nur sagt, du musst das tun, das ist eine wichtige Regel, vielleicht auch noch erklärt, warum, und dann immer wieder signalisiert, das ist mir wichtig und das tue ich, indem ich darauf achte, macht er das auch und indem ich das auch bemerke, wenn er es nicht macht oder sag, hey, klasse, wenn er es macht. Also diese Aufmerksamkeit für ein Thema ist für mich ein Stückchen auch Konsistenz, hast du es genannt, gehört für mich mit zum Vorbild. Denn wenn mir jemand sagt, du musst es machen, aber dann durch sein eigenes Verhalten zeigt, ich finde das gar nicht wichtig, ist das nicht besonders überzeugend. Und bei Kindern ist es ja auch, das sehe ich immer wieder auf der Straße, Fahrradfahrer mit Helm, auch gerade erwachsene, ältere Menschen sieht man nicht so oft. Aber sobald die mit Kindern unterwegs sind, tragen sie Helme. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiges Element von Vorbild. Ich sage dir etwas, was ich dir als wichtig verkaufe und ich mache es selber auch. Ich halte mich selber auch daran. Und das sind so zwei Elemente von Vorbild, die ich ganz wichtig finde.
Mhm.
Ich springe jetzt noch mal ein kleines Stück zurück. Was für mich jetzt auch interessant wäre, noch mal so die Fragestellung, Führungskräfte in Trainings zu kriegen, ist ja nicht immer ganz einfach, weil die haben nie Zeit. Unter welcher Überschrift standen diese Trainings? War das auch die Überschrift Arbeitssicherheit oder waren das eher Führungstrainings oder Kulturtrainings oder was auch immer? Das würde mich noch mal interessieren. Unter welcher Flagge bist du da auch aktiv geworden?
Also wir haben ganz klar die Führungstrainings gemacht. Also es hat nicht die Flagge EHS gehabt. Zu Beginn war das eine, ihr dürft es machen.
Mhm.
Wir haben die Ressourcen dafür freigegeben bekommen. Wir haben die Freigabe gehabt, dass die Leute aus der Produktion, aus der Produktion, so hart das klingt, rausgenommen werden können, um diese Schulungen zu besuchen.
Mhm.
Die waren nicht am Wochenende oder so, sondern ganz normal in der regulären Arbeitszeit. Wir haben dann das Training gekürzt auf 2 Tage, weil wir gesagt haben, okay, erstens mal 3. Tag, die Leute sind sowieso schon völlig durch von der Überflutung an Informationen und neuen Inhalten. Und man kann das Ganze nochmal ein bisschen straffen, damit man wirklich nur die für sie relevanten Teile vermittelt und vielleicht ein bisschen von der Theorie weglässt. Und haben damit es aber geschafft, dass wir das Ganze verpflichtend hatten. Also wir haben jetzt von unserer Führung in Europa das Zugeständnis, dass jede Führungskraft durch dieses Training durchlaufen muss. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Schlagkraft, ein ganz anderes, ja, jetzt komme ich schon wieder mit Commitment, eine ganz andere Art des Arbeitens, weil dann die Führung halt sagt, ja, ich will das.
Mhm.
Und selbst Führungskräfte, die entweder der Meinung sind, sie können schon alles, auch das gibt's, oder Führungskräfte, die der Meinung sind, sie sind unabkömmlich in der Produktion, gibt's auch genügend, dran teilnehmen müssen. Und zwar teilweise auch abbeordert wurden von ihren Vorgesetzten, das zu machen.
Mhm.
Die muss man dann knacken in den Trainings, das ist nicht ganz einfach.
Mhm.
Nicht immer klappt das, aber das überwiegende Feedback war positiv. Also es gab sehr wenige Leute, die das Ganze im Nachgang nicht mit, hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel bringt, hätte ich nicht gedacht, dass das so viel hilft. Und das beste Lob, muss ich sagen, das schönste Lob war, dass tatsächlich einer gesagt hat, also ich hatte Angst vor dem Safety-Part, weil ich dachte, das wird total langweilig und trocken. Ja. Aber das war richtig interessant.
Okay, das heißt also, Führung und Safety wurde in diesen Schulungen tatsächlich zusammengepackt. Oder du hast einen Part der Schulung übernommen.
Genau.
Und ein anderer Part wurde von jemand anderem übernommen dann.
Zu Beginn hatte ich nur den Safety-Part und habe dann aber immer mehr Teile übernommen. Ich beschäftige mich schon seit 10 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung.
Ja.
Das heißt, den Teil, das war dann relativ einfach, den zu übernehmen. Mhm. Ich musste auch, um überhaupt Teil des Ganzen werden zu dürfen, eine Facilitatorenausbildung machen, mit Prüfung. Ich habe dann auch von unserem Partner entsprechend diese Ausbildung genossen, wurde geprüft, wurde für akzeptabel befunden. Und also das war jetzt nicht einfach so von wegen, wir lassen irgendjemand auf unsere Mitarbeiter los, sondern das Ganze hatte schon auch seine Aufwände für mich, aber ich finde, es hat sich mehr als gelohnt, Und auch ich habe natürlich erfahren, also viel mehr erfahren, wie arbeite ich denn mit Leuten? Wie präsentiere ich denn besser? Wie schaffe ich einen Spannungsbogen? Wie kann ich eine Geschichte mit einfließen lassen? Ja. Und. Und was ist das, was die Leute interessiert?
Ja.
Und ja, es waren im Prinzip 6 Module.
Ja.
Oder es sind nach wie vor noch 6 Module. Und das letzte Modul ist eben EHS, wo dann sämtliche gelernten Sachen wie schwierige Gespräche, wie Feedback im Rahmen von EHS auch nochmal geübt wurde, wo man gesagt hat, okay, du bist jetzt da mit deinem Mitarbeiter, der sagt, ich möchte meinen Gehörschutz nicht tragen, geh damit um.
Ja.
Du bist jetzt bei deinem Mitarbeiter, der eine Sicherheitseinrichtung überbrückt hat, damit er effizienter arbeiten kann, geh damit um. Und dann war es die Aufgabe der Führungskräfte, einen Kollegen von sich, der dann in die Rolle des Mitarbeiters geschlüpft ist, zu überzeugen, mitzunehmen, dass er das halt nicht mehr macht. Und da haben sich teilweise sehr lustige Gespräche rausentwickelt, aber wirklich in diesem Setting.
Ja. Ja, es ist ja auch genial. Ich meine, im Grunde könnte man jedes Führungstraining mit so einem heißen Thema wie Arbeitssicherheit zusammenbringen, weil das ist dann der Punkt, an dem sich zeigt, wie gut kann ich das jetzt in die Praxis umsetzen, weil Führung in Arbeitssicherheit bedeutet, immer auch erstmal gegen Widerstand zu arbeiten. Ich muss langsamer sein, ich muss vorsichtiger sein, ich muss was anders machen, als ich es schon jahrelang gemacht habe. Also all diese Sachen, diese Probleme, diese Widerstände, mit denen Führung grundsätzlich konfrontiert ist, bei welchem Thema auch immer, lassen sich anhand der Arbeitssicherheit prima trainieren.
Richtig. Und also deswegen hat mich das Training auch so mitgenommen und auch die anderen Themen drin so mitgenommen. Und deswegen habe ich auch angefangen, mich mehr damit zu befassen. Und daraus ist eine wirklich, wirklich schöne, ja, ein wirklich schönes Team geworden,
ja.
Was, glaube ich, auch nachhaltig Einfluss in unserem Unternehmen hat.
Ja.
Muss man fairerweise sagen, ich habe 120 Führungskräfte geschult. Das heißt, ich kenne jetzt 120 Führungskräfte.
Ja.
Das heißt, wenn man mal so 2-3 Tage miteinander verbracht hat, ist auch der Einfluss, den man auf diese Leute hat, viel größer. Wenn die einmal erlebt haben, eben nicht nur von dem blöden Gespräch, warum hast du denn jetzt schon wieder einen Unfall gehabt,
ja,
sondern eben in so einem völlig anderen Setting erlebt hat,
ja,
oder in einem völlig anderen Zusammenhang erlebt hat, dann ja, hat man einen ganz anderen Zugang. Also ich muss sagen, nicht nur, dass die Führungskräfte jetzt natürlich ein Stückchen besser führen können,
ja,
ein Stückchen besser im Bereich EHS führen können. Ich habe dadurch auch Multiplikatoren gewonnen, ich habe dadurch Ansprechpartner gewonnen. Und wenn ich jetzt mal in den Werken bin, kann ich ganz andere Gespräche mit ihnen führen, kann ganz anders Einfluss nehmen auf sie.
Mhm.
Und das ist etwas, das hätte ich am Anfang gar nicht so gedacht.
Mhm.
Aber das ist die eigentliche Kraft dahinter, weil man jetzt eine Art Netzwerk hat.
Ja, und du hast Vertrauen aufgebaut, ne? Also wenn man jemanden 2 oder 3 Tage in Action erlebt und wirklich heiße Diskussionen mit ihm führt oder ihn als Mensch und auch als Deeskalationsexperten erlebt im Gespräch, die haben dich ja auch beobachtet in deiner Kommunikation, da kann einfach ganz viel an Fundament entstehen für eine zukünftige Zusammenarbeit. Ja, sehr schön, das finde ich total spannend. Wir sind ausgegangen von dem Thema Werte. Wo sind die jetzt eigentlich noch? Also das war ja der ursprüngliche Anstoß. Ist das Ganze ein Selbstläufer geworden und dann in die Führungskräfteentwicklung übergegangen? Oder gibt es da noch irgendeine Verbindung? Und gibt es auch eine Verbindung zwischen Werten und Arbeitssicherheit noch vielleicht?
Ja, also das Ausrollen der Werte hatte natürlich einen starken Grund. Erstmal hat unser Unternehmen verstanden, dass damals, es ist ein klassisches Ankauf gewesen, das heißt, der europäische Markt wurde Stück für Stück angekauft, dass man es damals versäumt hatte, abgesehen von den neuen Flaggen und den neuen Plakaten, die Führungskräfte und die Teams vor Ort mitzunehmen. Und das kennt man leider häufig. Und dann war der Plan, dass alles, was wir tun, mit diesen Werten verbunden wird. Und das läuft nach wie vor im Bereich HR ab. Das heißt, unsere jährlichen Beurteilungen basieren auf den Werten, den Verhaltensweisen, denen wir diesen Werten zugeschrieben haben. Beim Einstellen von Mitarbeitern geht es um diese Werte. Das heißt, auch hier wird schon im Einstellungsprozess darauf geachtet, ob dieser Mitarbeiter oder dieser potenzielle neue Mitarbeiter denn die Werte vertritt, die Werte vertreten kann. Also alles in unserem Unternehmen wurde so ein bisschen auf diese Werte gelenkt. Kommunikation wird immer wieder mit den Werten verknüpft. Mhm. Das heißt, wir wollen hier wirklich diesen Kulturwandel vollziehen, dass, wenn ich für dieses Unternehmen arbeite, ich diese Werte halt selber in mir tragen muss und auch leben muss. Mhm. Und fairerweise muss man dazu sagen, manche Leute, die das halt nicht so konnten, sind jetzt auch nicht mehr da.
Also es ist auch noch im Grunde eine Art Merging-Prozess gewesen. Also wenn ganz viele Unternehmen in Europa aufgekauft worden sind, die müssen ja auf irgendeine Art und Weise auch im Konzern integriert werden. Das heißt, auch dieser Werte- und Kulturwandelprozess war Teil dieses Zusammenwachsens quasi oder ist daraus entstanden. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, kam ein bisschen zu spät, weil die Übernahme schon lange, lange her ist, aber besser spät als nie, wie wir immer sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und das Geniale ist ja, dass es sich nochmal in neue, spannende Richtungen weiterentwickelt hat auch. Wenn du jetzt so zurückblickst, seid ihr fertig mit diesem Ausrollen?
Absolut.
Ah ja, okay. Wenn du so zurückblickst auf die Führungskräfteschulungen, an welchen Stellen, an welchen Punkten hast du und jetzt so aus deiner Fachbrille HSE heraus denn die spannendsten Diskussionen geführt? Oder wo sagst du, hier war wirklich auch Zeit, dass was passiert, hier war Bedarf, hier wurde es richtig lebendig und heiß und so weiter? Was sind da so Schwerpunkte gewesen?
Also zum ersten Mal, natürlich sind wir nicht fertig, weil es kommen ja auch immer neue Führungskräfte dazu. Also das Ziel ist weiterhin, dass jede Führungskraft, die für uns arbeitet und arbeiten wird, durch dieses Programm geht. Aha. Dann sind wir natürlich dabei, auch schon das nächste Programm zu entwickeln, weiter an den Entwicklungen der Führungskräfte zu arbeiten. Okay. Um da auf die zweite Frage zurückzukommen. Das für mich Spannendste war, dass ich Führungskräfte getroffen habe, von denen ich gar nicht dachte, dass da was kommt. Die haben sich in das Training reingesetzt, Arme überkreuzt, völlige Abwehrhaltung im Körper, mit der Körpersprache. Und im Laufe des Trainings hat man dann so gesehen, wie sie sich aufrechter hinsetzen, interessierter wirken, anfangen mitzuarbeiten. Und das war für mich der wirklich spannendste Prozess, diese Kehrtwende bei manchen Leuten zu sehen, wo man das vielleicht selber am Anfang gar nicht gedacht hätte. Und die haben dann plötzlich mitgemacht und dann haben die Fragen gestellt, waren interessiert, haben Fallbeispiele gebracht. Wir haben teilweise in diesen Kursen Realbeispiele besprochen, wo irgendjemand gesagt hat, ja, ich habe da so einen Mitarbeiter und da habe ich ein Problem, weil der macht immer das und das und er hält sich da nicht dran. Was kann ich denn da tun? Und das hat natürlich den gesamten Workshop viel, viel spannender gemacht, weil ja die Leute mit eigenen Beispielen gekommen sind, die sich unterstützt haben. Und was wir dann noch gemacht haben, ist, dass sie Aufgaben gekriegt haben, die sie dann in der Zukunft umsetzen sollten. Mhm. Also sie sollten ganz bewusst diese Gespräche führen und sollten dann diese auch wieder präsentieren. Also was ist gelaufen? Was habt ihr gemacht? Hat es was bewirkt? Um die Leute dann nach dem Workshop auch direkt so ein bisschen ins Handeln zu bringen. Weil das ist ja eins der größten Probleme. Wir beginnen einen Workshop. Wir finden das total spannend, was da drin ist. Und 3 Wochen später sind wir aber wieder da, wo wir angefangen haben, in unseren alten Verhaltensmustern. Mhm. Und haben schon wieder vergessen, dass wir öfter loben sollten, dass wir öfter Feedback geben sollten. Und da dran zu bleiben, gerade, das ist einfach dieses normal Menschliche. Mhm. Man kann ja auch nur bedingt Informationen aus so Trainings und Vorträgen mitnehmen. Das ist leider so. Aber schon die kleinsten positiven Sachen verbessern den Alltag von vielen Mitarbeitern. Ja. Und das war auch wieder ein sehr schönes Szenario, wenn man dann mit den Leuten spricht, natürlich nicht mit allen, aber wenn man dann mit den Mitarbeitern spricht, die dann sagen, hey, meine Führungskraft, die nimmt mich plötzlich wahr, die gibt mir positives Feedback, die Stimmung hat sich geändert, die Kultur ändert sich und ja. Das ist dann die Momente, wo man wirklich Freude am Arbeiten hat, wie man so sagen kann, wo man wirklich sieht, man hatte einen Einfluss. Es hat wirklich was gebracht, morgens aufzustehen und in die Arbeit zu gehen. Und sind wir mal ehrlich, im Bereich EHS ist das nicht unbedingt jeden Tag der Fall.
Das kann ich nachvollziehen, das stimmt. Ja, also eine wirkliche Klimaveränderung, ich nenne es immer gerne so, also wenn es darum geht, tatsächlich auch die Stimmung zu verbessern, das ist schon ein Riesenschritt, weil das ist ja oft das, was wirklich auch bedrückt, was krank macht zum Teil, gerade wenn Führungskräfte Leistung nicht anerkennen können und so weiter. Insofern tolles Ergebnis. Ich staune wirklich. Hut ab. Das ist echt ein klasse Projekt.
Ja.
Wo ich noch mal ein bisschen drauf hinaus wollte, stell dir vor, uns hört jetzt eine Fachkraft zu, einem HSEler, der jetzt irgendwie vielleicht gerne mal mit HR zusammenarbeiten möchte, aber auch gute Argumente braucht. Im Sinne von, lass mich doch mal rein in deine Führungstrainings. Haben wir sowas überhaupt? Wie lässt sich da wohlmöglich auch eine Brücke bauen? Was könntest du diesen Menschen mitgeben, so an Themen, die wirklich relevant sind aus deiner Sicht, wo also HSE oder auch gerade Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ganz, ganz direkt betroffen sind von guten Führungshandeln, von Soft Skills, von dem, was du gerade auch so an Inhalten schon deutlich gemacht hast?
Das eine ist natürlich erstmal den Bedarf zu erkennen. Ich meine, es gibt Unternehmen, die sind halt schon sehr reif, ich fange jetzt mal mit der Automobilindustrie an, die sind durchgetaktet, die haben super Prozesse, die haben sichere Maschinen, die haben Taktzahlen, da ist jede Schraube gekennzeichnet, jeder Mitarbeiter weiß genau, wo er hinfassen darf. Die Führungskräfte sind top ausgebildet, weil schon die ganze Zeit in irgendwelchen Schulungen unterwegs. Ja. Klar, man kann sich immer mit einbringen als EHSler und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir nicht nur in der Produktion sind. Wir sind auch in der Verwaltung und auch mal bei den Personalverantwortlichen, also was heißt Personalverantwortlichen, bei der Personalabteilung, die sind ja nicht verantwortlich, die Führungskraft ist verantwortlich. Und da einfach mal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, hilft ja schon viel. Einfach mal, dass man über Sachen redet, die beide interessieren. Und das Schöne ist ja, dass meistens, wenn man mit den Personalern redet, ja eben diese Brücke der Entwicklung, der Personalentwicklung, das ist, wenn man drüber redet, dann interessiert es beide. Dann haben beide Spaß an der Unterhaltung. Aber eben, der Bedarf, habe ich denn Bedarf in meinem Unternehmen? Ist es denn was? Und ich behaupte, in den meisten deutschen Unternehmen haben wir den. Es ist leider was,
ja.
Dass wir immer wieder die besten Facharbeiter zu Führungskräften gemacht haben in den letzten Jahren. Das sehe ich immer noch. Mhm. Und was mich dann schockiert ist, dass ich mitgekriegt habe, dass die Führungskräfte nicht mal trainiert wurden dafür. Das waren die besten Facharbeiter, sind nach wie vor Gesellen. Ich möchte nichts gegen Gesellen sagen. Plötzlich sind sie Führungskraft.
Nein.
Wurden allein gelassen. Haben keine nachhaltige Ausbildung bekommen. Haben vielleicht nicht mal einen Meister, einen Techniker oder einen Betriebswirt gemacht. Und das sind natürlich deutliche Warnzeichen, zu sagen, okay, vielleicht sollte man da mal was machen.
Nein.
Und wenn man dann noch das Glück hat, in seinem Unternehmen eine Personalabteilung zu haben, die das interessiert, die sagt, ja, Personalentwicklung ist etwas, was wir machen wollen und sollen, ja. Die Brücke zu schlagen und da vielleicht dann den Anreiz zu geben, mal so ein Programm aufzusetzen und auszurollen, weil man halt argumentieren kann, hey, Mitarbeiterzufriedenheit ist am Boden, die Leute kriegen kein vernünftiges Feedback. Wenn ich durch die Produktion gehe, dann geht die Führungskraft an seine Mitarbeiter vorbei, ohne ihm zu sagen, dass er den Gehörschutz doch bitte reinmachen soll.
Ja.
Wenn ich an Maschinen bin, dann sehe ich, dass die Führungskraft zwar die Maschine repariert, aber den Mitarbeiter eben nicht darin unterstützt, zukünftig das Problem alleine zu identifizieren und alleine die Maschine zu reparieren.
Ja.
Das ist ja Befähigung. Also teilweise haben Führungskräfte ja noch Angst davor, dass ihre Mitarbeiter sie plötzlich überflügeln könnten, dass ihre Mitarbeiter gar nicht in diesen Bereich kommen sollen, wo sie alleine handeln können. Und auf der anderen Seite stöhnen sie dann wieder, dass sie keine Zeit haben für Führungsaufgaben. Also auch typisches Thema der Delegation. Und diesen Bedarf eben erstmal festzustellen und dann anzufangen, dass wir besonders gut können im EHS-Bereich nervig sein. den Leuten auf den Keks zu gehen mit diesen Themen und sich vielleicht auch Verbündete im Bereich Management zu holen, mal mit dem Geschäftsführer zu sprechen, mal mit den höheren Führungskräften zu sprechen und zu sagen, hey, guck mal, das ist das, was ich beobachtet habe. Vielleicht würde uns sowas helfen. Ja. Und ich erinnere mich an diesen wundervollen Spruch, was machen wir, wenn wir unsere Mitarbeiter ausbilden und sie das Unternehmen verlassen? Und dann sagt der Gegenüber, ja, aber was machen wir, wenn wir sie nicht ausbilden und sie im Unternehmen bleiben?
Sehr gut. Den kannte ich noch nicht.
Ah ja. Ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach, sowas zu machen. Ich will das gar nicht runterspielen. Ich hatte in dem Fall, ehrlich gesagt, viel Glück. Ja. Das war die richtige Zeit in unserem Unternehmen. Wir haben die Bedarfe entdeckt. Ich bin mit der richtigen Personalerin aneinander geraten. Wir haben uns gut verstanden auf einer menschlichen Ebene. Ja. Und sie hat das Potenzial auch gesehen, dass ich da unterstützen kann. Ja. Sie ist alleine. Also muss man vielleicht auch fairerweise an der Stelle mal sagen, die Personalabteilung hat dadurch natürlich auch jemanden gewonnen, der beim Trainieren hilft, der unterstützt, dass dieses Programm überhaupt ausgerollt werden kann. Mhm. Und so hatten wir beide eine Win-Win-Situation, dass sie jemanden gefunden hat, der sie im deutschsprachigen Raum eben bei den Trainings unterstützt, dass sie das nicht komplett alleine machen muss. Und ich habe jemanden gefunden, der mich darin unterstützt, eben diese Nähe zu den Führungskräften aufzubauen und mich damit einzubringen und zusammen mit ihr eben auch Einfluss zu nehmen, was sind die Programminhalte, wie wollen wir das rüberbringen. Ja. Aber manchmal muss man solche Situationen ja einfach mal kreieren, indem man die oberste Heeresleitung, wie wir es in Deutsch ja immer gerne nennen, auf diesen Mangel aufmerksam macht.
Ja, das Schöne ist ja auch, du hast dich an einer Stelle, nämlich dem Facilitation oder der gekonnten Moderation, nenne ich es mal. Facilitation ist ja immer noch ein bisschen mehr als nur moderieren. Also vorne stehen, ein paar Karten an die Pinnwand machen, hier und da ein Flipchart schreiben oder Redezeiten verteilen. Facilitation baut ja den gesamten Rahmen. Was ich eigentlich sagen will, du hast dich quasi an der Stelle auch ein Stück weiterentwickelt, wo ich glaube, dass auch tatsächlich ganz viel Wirkung im Bereich von fachlicher Führung erzeugt werden kann. Nämlich wenn ich guten Meeting moderieren kann, wenn ich guten Workshop oder ein Training gestalten kann, dann kriegt das Thema gleich einen ganz anderen Geschmack. So, und das ist eine tolle Fähigkeit, die du da dir aneignen und trainieren konntest, auch die aus meiner Sicht für viele Fachkräfte sehr hilfreich sein könnte. Mhm. Lass uns da doch nochmal genauer hingucken auch. Nochmal so ein bisschen in deine Workshops reinlinsen. Was sind denn so aus deiner Sicht so wichtige Sachen aus dem Facilitation, wo du gesagt hast, wow, das war cool, dass ich das jetzt so mitgekriegt habe und dass ich das auch praktizieren konnte?
Also was mich am meisten beeindruckt hat oder am meisten vorangebracht hat, ist natürlich dieses Thema der, wie bringe ich etwas interessant rüber? Weil sind wir ehrlich, aus dem Bereich Fach neigen wir oft dazu, irgendwelche Gesetze, irgendwelche Normen, irgendwelche 100% Angaben auf PowerPoint-Slides zu packen und die dann zu präsentieren und das Ganze dann Training und Workshop und so weiter zu nennen. Ja. Was wir aber meistens nicht machen, ist die Geschichte dazu zu erzählen. Also die Leute quasi mitzunehmen auf das, warum mache ich das? Warum ist das interessant für dich? Wie hilft dir das weiter? Wie kannst du das in deinem Arbeitsalltag denn tatsächlich integrieren? Ja. Und das ist das, was teilweise halt echt fehlt. Ich will das nicht pauschalisieren, weil wir haben natürlich auch jede Menge Fachkräfte, die in dem Bereich super exzellente Arbeit leisten. Mhm. Aber die Leute mitzunehmen, das ist das, worauf es ja am Ende ankommt. Die Führungskräfte dazu zu bringen, ihre Rolle zu verstehen und aber auch zu verstehen, wie sie ihre Rolle ausführen können, mit eben dieser menschlichen Ebene auf Augenhöhe. Und nicht mit 47 Slides, auf denen steht, wenn du das alles nicht machst, dann kommst du in den Knast. Das hilft halt relativ wenig.
Ja, stimmt. Das macht nur die schlaflosen Nächte noch ein bisschen schlafloser.
Richtig. Und Storytelling nennen wir das ja auch wieder in dem guten Englisch, also Geschichten erzählen. Nicht etwas nur faktenbasiert zu machen, sondern eine Geschichte drumherum zu bauen. Und da plaudere ich jetzt mal ganz arg aus der eigenen Nähkiste. ich bin von meinem Charakter her halt sehr dominant, sehr faktenbasiert, sehr, sehr kopflastig. Mhm. Und was ich gelernt habe, ist, dass das bei Menschen, die ähnlich sind wie ich, super ankommt. Mit denen verstehe ich mich auch immer gut. Mhm. Aber eine andere Art von Menschen, die halt sehr, sehr herzlastig sind, sehr, sehr emotional sind, ziemlich schnell überfordert, ziemlich schnell an einen Punkt bringt, wo sie halt auch einfach keine Lust mehr auf mich haben, weil ich eben nicht diesen menschlichen Faktor mitbringe. Mhm. Und die Verbindung von Informationen, die den Kopf ansprechen, mit eben diesem emotionalen Part, der den Mensch als sich anspricht, der die Emotionen des Menschen anspricht, um daraus wirklich eine, ja, ein jetzt will ich Message und Impact verwenden, eine Nachricht zu senden, die dann tatsächlich auch Einfluss hat auf den Menschen, mhm. Der sich dann angesprochen fühlt, egal ob er eben sehr kopflastig oder sehr, sehr emotional ist, hat mir auch nochmal extrem geholfen in meinen Diskussionen mit Managern. Gut, die sind meistens kopflastig. Mhm. Aber ja, es reicht halt eben nicht, nur die Fakten und den Kopf anzusprechen. Man muss halt auch die Emotionen eines Menschen ansprechen, um sie mitzunehmen.
Und das machst du mit dem Storytelling dann auch, so wie du es uns gerade eben absolut genial vorgeführt hast.
Richtig.
Ja, klasse. Mir schwirrte gerade wieder dieser Begriff, so eine Information einfach ganzheitlich verpacken. Wir Menschen sind halt nicht nur Fakten, wir sind ein Stück mehr. Insofern ist es dann toll, wenn man das in Geschichten packen kann, die einfach auch ein bisschen bewegen innerlich und die mitzittern lassen oder einfach auch merken lassen, ja, wir sind alle nur Menschen.
Ja, also das ist halt bei vielen Fachkräften noch so ein bisschen was. Wir müssen immer richtig sein. Wir müssen immer die Fakten kennen. Wir müssen immer alles wissen. Und das stimmt halt einfach nicht. Also wir Fachkräfte sind genauso Menschen, die Fehler machen. Wir sind genauso Menschen, die Dinge nicht wissen. Und das ist völlig in Ordnung. Und da muss sich auch keiner verstecken, schämen oder Angst haben, dass ihm da irgendein Stuhlbein abgesägt wird. Weil das macht einen ja sympathisch am Ende des Tages. Das macht einen menschlich und nahbar. Hm. Und nur wenn ich jemandem auf Augenhöhe begegne, kann ich ihn für mich gewinnen und kann ihn mitnehmen. Hm. Und klar, wenn ich nur Maschinen sicher machen muss, ist es einfach. Ich gehe zu einer Maschine, ich gucke, wo sind denn die Sachen, die falsch sind, wo kann ich reinfassen, wo bewegt sich was, baue ich noch eine Lichtschranke davor, baue ich noch ein Stückchen Blech davor und. Hm. Aber selbst wenn die letzte Maschine sicher gemacht wird, haben wir immer noch Menschen in diesem Unternehmen. Hm. Und die mitzunehmen und die zu erreichen, ist genauso die Aufgabe von einem guten EHSler oder von einem guten Arbeitsschützer und eben nicht nur eine sichere Umgebung zu schaffen.
Hm. Oh, was für eine Entlastung. Ich muss nicht immer perfekt sein. Ich bin sogar sympathischer, wenn ich es nicht bin. Das ist was ich auch irgendwann mal verstehen musste und verstanden habe und dachte, ey, wow, ja, stimmt eigentlich. Aber wenn man irgendwie so viele Jahre studiert oder dauernd Fachausbildung macht und immer wieder gesagt bekommt, auf dieses Wissen kommt es an und das muss sitzen, das ist zertifiziert, dann ist natürlich diese andere Message, jetzt werde ich auch Englisch, auch mal etwas ganz anderes. Ich darf auch Mensch sein in meinem Job. Ja. Und je besser ich das hinkriege, umso besser funktioniert im Zweifel auch die Zusammenarbeit. Das ist nochmal irgendwie eine tolle Aussage für unser Gespräch. Danke. Also ich bin völlig begeistert, wo wir jetzt gerade gelandet sind. Also Storytelling als ganz, ganz wichtiges Element, einfach so ein Workshop oder überhaupt den Kontakt in Trainings nochmal wirklich anzureichern auf menschliche Art und Weise. Fällt dir noch was ein, wo du so sagst, das hat mich da in dem Punkt auch weitergebracht oder das verwende ich immer noch auch in, was weiß ich, Unterweisungen, anderen Schulungen, Trainings aus dem Bereich Facilitation? Storytelling war jetzt eins. Gibt es noch mehr?
Also ich glaube, das ist eine der größten Kerne des Ganzen. Was auch sehr wichtig ist oder was meines Erachtens noch sehr wichtig ist, ist das Thema des Zuhörens und des Eingehens auf das Publikum. Auch da haben wir Gruppen gehabt, die sehr energetisch waren. Das hat dann einem als Facilitator, als Moderator Energie gegeben. Mhm. Wir hatten aber auch Gruppen, die eher ein bisschen zäh waren, wo man dann selber seine Energie quasi in die Gruppe investieren musste, die anschieben musste, dass ja, dass da Energie reinkommt, dass da gute Gespräche stattfinden, dass man die Leute öffnen muss. Und dieses auf der einen Seite Kennen von unterschiedlichen Charakteren, Verstehen von unterschiedlichen Charakteren, aber auch dieses Zuhören, was möchte denn der Gegenüber von mir? Was ist es denn gerade, was er braucht, um sich sicher zu fühlen, um sich öffnen zu können? Auch eine der großen Geheimnisse würde ich nicht nennen, aber der großen Themen, wenn wir über Facilitating reden.
Ja, zuhören einfach. Also tatsächlich zuhören und warten, bis der andere ausgeredet hat. Nicht schon eine Lösung präsentieren, während er noch redet quasi, die im Zweifel auch gar nicht passt. Und das andere einfach auch die Aufmerksamkeit, ne? Also du hast mit Energie angefangen. Ich versuche jetzt nochmal die Brücke für mich zu schlagen. Ich erlebe das immer als unglaublich energetisch, wenn in einer Gruppe jemand spricht und alle anderen konzentriert zuhören. Also ihre Aufmerksamkeit, ihre Energie auf diese eine Person lenken. Das ist für mich auch was, wo ich sofort mit dem Wort Energie was anfangen kann. Und dieses Zuhören hat natürlich eine echte Qualität. Diese Verbindung meintest du gerade oder war da noch was anderes und das habe ich noch nicht aufgenommen?
Nee, wie gesagt, ist immer so ein bisschen charakterabhängig. Was braucht denn dieser eine Mensch gerade? Braucht er Informationen? Braucht er eine emotionale Ebene? Kommuniziert er was er braucht? Was du ja gerade so schön beschrieben hast, war auch ein Teil unserer Übung, aktives Zuhören. Mhm. Die Aufgabe war, dass ein Part circa 3-4 Minuten über ein Erlebnis berichtet und der andere Part nur zuhören muss, nichts dazu sagen darf, was schwierig ist, weil man immer dazu tendiert, da mit eigenen Erkenntnissen und eigenen Geschichten reinzuspringen.
Ja, das kenne ich auch.
Danach das wiederzugeben, was er denn gesagt hat, in eigenen Worten, auch um dem anderen das Gefühl zu geben, hey, der hat mir ja wirklich zugehört. Und viele der Teilnehmer haben danach gesagt, so, also Punkt 1 ist es echt schwer. Und Punkt 2 ist es schön, wenn man das Gefühl hat, dass jemand einem zuhört.
Ja, ich liebe diese Übung. Ich mache die auch ganz gerne in Kommunikationsabschnitten, in Workshops. Das ist wirklich toll. Da merkt man es mal wieder. Im Alltag flutschen wir so schnell in so eine Art Kommunikationsmuster rein. Da soll alles immer nur schnell gehen. Und dann verlernen wir irgendwie auch, dass Kommunikation ganz viel mit Respekt und Wertschätzung zu tun hat auch. Nämlich, ich nehme mir Zeit für dich, ich nehme mir Zeit, dir zuzuhören. Und das einfach auch mal wieder zu merken, ist oft ein echtes Aha-Erlebnis.
Ja, wie gesagt, die einzelnen Charaktere haben halt wirklich komplett unterschiedliche Ansprüche und müssen alle abgeholt werden. Und das macht's so spannend und so schwierig.
Ja, da würde ich jetzt gleich die Frage hinterher schießen, wie macht man das denn überhaupt?
Naja, ich kann ja nur von eigenen Erfahrungen berichten und hatte das Glück, dass viel über Persönlichkeitsentwicklung, viel über das Lernen in der Theorie, aber auch das Lernen mit unterschiedlichen Charakteren dazu gehört hat. Und ich habe nun mal den aufbrausenden Typen, ich habe den ruhigen Typen, ich habe denjenigen, der erstmal die Fakten analysieren will, ich habe jemanden, der ganz, ganz viel emotionale Basis braucht, um sich sicher zu fühlen. Mhm. Ich habe denjenigen, der was erreichen will, der die ganze Zeit am Schieben ist. Ich habe denjenigen, der einfach nur zusammenarbeiten und Spaß haben möchte. Und jeder einzelne von denen macht das Team wertvoll, macht das Team divers, ja. Und ist wichtig in einer Teamrolle. Ja. Und zu verstehen, wer sitzt denn gerade vor mir und was sind denn seine Bedürfnisse, ja. Und darauf einzugehen, das muss man einfach, so blöd es klingt, üben, indem man mit den unterschiedlichsten Charakteren zusammenarbeitet, zu tun hat und sich halt auch mal drauf einlässt. Und nicht sagt, naja, das ist ja ein, weiß ich nicht was, weil der will ja gar nicht über Fakten reden, sondern sich halt mal darauf einlässt, dass manche Menschen erstmal ein bisschen privaten Talk brauchen, private Gespräche brauchen, bevor man dann mit Fakten und Lösungen anfangen kann. Ja. Und manche Menschen halt eben dazu ein bisschen animiert werden müssen, selber auf eine Lösung zu kommen und eben nicht die präsentierte Lösung direkt annehmen können, auch wenn es vielleicht die richtige ist. Ja. Aber ja, das ist ja das Spannende, Schöne, wenn man mit Menschen arbeitet.
Das stimmt. Was ich da raushöre, ist das, was ich irgendwie mit Menschenkenntnis titulieren würde und was sich einfach auch ergibt, wenn man offen und selbstreflektiert zusammenarbeitet. Also du musst jetzt nicht irgendwie lernen, Persönlichkeitstests durchzuführen. Du hast auch nicht selbst irgendwelche, wo du dann die Menschen in irgendwelche Kategorien einteilst, sondern es ist tatsächlich was, was man auch in der Praxis erwerben kann. Habe ich das richtig verstanden?
Erwerben muss. Also natürlich hilft es einem, wenn man so ein bisschen die Theorie dahinter versteht. Haben wir ja ganz, ganz viele Persönlichkeitsmodelle von irgendwelchen Tieren über, man kennt sie, wenn man sich so ein bisschen damit befasst. Und das hilft natürlich erstmal grundsätzlich so ein bisschen zu verstehen und so grob einzukategorisieren. Und diese grobe Einkategorisierung hilft dann wiederum, so ein bisschen zu versuchen, drauf einzugehen. Aber es wäre halt völliger Quatsch zu glauben, nur weil ich jetzt hier Persönlichkeitstests mir aneigne und jemanden beobachte, dann weiß ich, wer der ist. Weil wir Menschen sind halt nicht schubladig. Es macht Spaß und es ist einfach, Leute in Schubladen zu stecken, aber so ist es halt in der Realität nicht. Wir haben bestimmt gewisse Tendenzen, Dinge, die uns leichter fallen, Dinge, die uns schwerer fallen, aber wir sind nicht schubladig, das geht nicht. Und da halt vielleicht dann eben so einen ersten Snapshot, so einen ersten Eindruck sich mal zu machen, aber dann offen oder immer noch offen an die Person heranzutreten und zu gucken, okay, was sind denn seine Bedürfnisse? Was braucht der denn jetzt? Das ist die Herausforderung. Ja. Erste, was man macht, ist halt Schublade.
Und das ist ja auch überlebensnotwendig. Also uns helfen ja Schubladen einfach auch, den Alltag ein bisschen ressourcenorientierter zu überstehen. Aber wichtig ist, dass die Menschen da auch wieder rauskommen oder man auch begreift, dass es schon sein kann, dass jemand morgens in einer völlig anderen Schublade ist als abends. Also ja schon allein so Effekte wie Müdigkeit oder Angespanntheit können Persönlichkeiten und ihr Auftreten ziemlich verändern. Wenn jemand gestresst ist, ist er völlig anders, als wenn er morgens total entspannt aus dem Wochenende kommt, noch erfüllt von ganz viel schönen Wochenendausflügen. Schon allein das sind ja so Sachen, über die es sich lohnt, mal nachzudenken und zu reden. Und wenn man sich selbst ein bisschen beobachtet, stellt man das ja auch fest, dass man selbst auch nicht den ganzen Tag in der gleichen Schublade rumliegt, oder?
Absolut. Also ich kann das von dir nur bestätigen. Ich finde, man merkt gut unter Druck, wie denn so ein bisschen, also Stress, Druck, wie denn der Kern der Menschen ist, welche massive Tendenzen sie haben. Und da gibt es halt einfach Leute, die auf Angriff gehen, Leute, die auf Abwehr gehen, Leute, die sich da komplett rausziehen, also diese typischen drei Urinstinkte, kämpfen, Flucht, erstarren. Aber das bedeutet ja nicht, dass der Mensch so ist, sondern das ist immer in Ausnahmesituationen, wenn wir selber noch kein passendes Muster haben. Aber auch das, wenn ich oft in solche Situationen komme, dann erarbeitet der Mensch sich ja so Verhaltensweisen und Mustern, um mit diesem Stress, um mit dieser Situation umzugehen. Mhm. Und jemand, der halt bei der Feuerwehr oder bei einem Krankenwagen dabei ist, hat halt für extreme Situationen ja ein ganz anderes Vorauswissen und Kenntnisse und Tools, wie er damit umgeht, vielleicht jemand, der sowas nicht erlebt hat. Mhm. Und wenn ich halt von meinem Chef das erste Mal angebrüllt wäre, dann habe ich halt erstmal eine Gewissensverhaltensweise, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, was hoffentlich nicht mehr vorkommt. Aber wenn das halt jeden Tag passiert, habe ich damit irgendwann das Tool, damit umzugehen.
Ja.
Und so merke ich natürlich so Grundtendenzen in stressigen Situationen. Mhm. Aber das ist ja nicht der Mensch. Das ist ja dann nur ein Aspekt von ihm.
Der Mensch im Ausnahmezustand sozusagen.
Richtig.
Okay, Haben wir noch irgendein wichtiges Thema vergessen, wo du sagen würdest, so, das will ich jetzt unbedingt noch ansprechen. Das ist wichtig und wertvoll für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ich glaube, es gibt immer 1 Million Dinge, die man vergessen hat und sagen könnte. Was ich, wenn du mir erlaubst, am Ende gerne sagen würde, ist Nummer 1, ganz klar, niemand von uns ist unfehlbar, wir sind alles Menschen und das ist okay. Mhm. Nummer 2, offen auf andere Leute zugehen, erstmal. So schaffen sich Verbindungen, wie zum Beispiel eben mit der Personalabteilung, wie zum Beispiel mit Vorgesetzten und Führungskräften. Mhm. Und neugierig sein, sich einbringen, versuchen, alles, was man irgendwie beeinflussen kann, zu beeinflussen und zu verbessern. Mhm. Sich öffnen, den anderen den Raum geben, sich zu öffnen und dadurch einfach Gelegenheiten nutzen, ob das jetzt im Bereich Qualität, im Bereich ERS oder im Bereich Verbesserung oder auch im Bereich Führung ist, spielt ja eigentlich keine Rolle, weil wir zusammen können immer mehr erreichen, als man alleine erreichen kann. Also raus aus dem Büro, rein in die Büros der anderen und einfach mal miteinander interagieren und versuchen, das Unternehmen voranzubringen. Und ich glaube, das ist ja auch die Hauptaufgabe von unseren sogenannten Supportfunktionen, Unterstützungsfunktionen.
Hey, okay, was für ein Schluss. Unterstützungsfunktion, Support, genau. Ja, das war jetzt gar nicht so viel Englisch, fand ich. Und es war nochmal eine super tolle Zusammenfassung am Ende. Vielen, vielen Dank, Dominik. Also mich hast du heute wieder ziemlich bewegt innerlich. Nicht nur fachlich, sondern ich finde es wunderschön, dass du dich hier auch so als Mensch zeigst, der Erfahrungen macht. Und insofern nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du dich auch auf dieses zweite Gespräch mit mir eingelassen hast und vor allen Dingen, dass du so unheimlich viel wertvolle Erfahrungen hier mit uns geteilt hast.
Ja, ich kann den Dank nur zurückgeben. Es hat mir wieder viel Spaß bereitet. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank für die interessanten Fragen und Diskussionen. Und ich freue mich auf jeden Fall auch zukünftig weiterhin mit dir Kontakt zu haben und zu arbeiten.
Dankeschön.
Ja, soweit unser Gespräch. Was für eine geniale Art und Weise, mehr Kontaktpunkte zu Führungskräften zu haben und damit einfach auch näher dran zu sein an der Praxis. Ich habe aus diesem Gespräch eine ganze Menge mitgenommen. Ich hoffe, du auch. Vielleicht fällt dir ja jemand ein, der das ebenso spannend findet. Dann empfiehl uns gern weiter. Empfehl. Naja, du weißt, was ich meine. Wir hören uns wieder in 3 Wochen mit einem weiteren unglaublich spannenden Gespräch und einer richtig interessanten Weiterbildungswerkstatt. Du darfst gespannt sein. Ja, und bis dahin, lass es dir gut gehen und bleib neugierig, deine Susanne.